Hallo und herzlich willkommen bei Casa Clou, der Podcast von, für und mit Selbstständigen. Mein Name ist Uwe Fleischer und ich darf euch heute einen sehr interessanten jungen Mann vorstellen, Manuel Spors. Er kommt aus Österreich, ist Autor und Coach, Mentor, hat sich mit 18 nebenberuflich selbstständig gemacht und sein Werdegang ist quasi vom Maschinenbaumeister zu einem erfolgreichen Fotografen, bis hin zu einem Business-Mentor, einem Business-Coach, wo er mit seiner Frau zusammen seine Klienten an die Hand nimmt und sie in den Erfolg begleitet. Das Wichtigste für ihn ist Flexibilität und sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ach ja, wenn du deine eigene Story teilen willst oder sogar einen eigenen Podcast starten willst, dann melde dich einfach bei uns. Wir haben uns nämlich zum Ziel gesetzt, Selbstständige und vor allem auch Gründer dabei zu unterstützen, ihre Story in die Welt zu tragen. Vom Konzept bis zur technischen Umsetzung schaffen wir gemeinsam etwas Einzigartiges. Und jetzt viel Spaß mit Manuel und unserer Silvia.
Hallo Manuel, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hey, liebe Silvia, vielen, vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
Erzähl doch mal unseren Zuhörern, was du so machst.
Was ich mache? Ja, ich versuche es mal kurz runterzubrechen. Am einfachsten ist es zu sagen, dass ich einfach Be Different Experte bin. Ich schaue mir bei Unternehmern und bei Selbstständigen das an, wie sie einfach aus der Masse rausstechen können, wie sie besonders werden, dass sie sich so zeigen, wie sie sind und dann dafür auch ein gutes Geld verdienen. Und vor allem ist bei uns eins der wichtigsten Faktoren, dass du dir ein Business aufbaust mit Lebensqualität, weil wir machen 3 Monate im Jahr Urlaub, sind unterwegs, versuchen eben diese Auszeit zu haben und mit dieser neuen Energie dann zurückzukommen. Und deshalb geht es bei uns nicht ums schnelle Reichwerden, sondern es geht wirklich darum, dass du dir ein langfristiges Business aufbaust, das dir halt eine unheimlich schöne Lebensqualität ermöglicht.
Und seit wann bist du selbstständig?
Ich habe mich vor 7 Jahren das erste Mal selbstständig gemacht, mit 2016, ja, und bin jetzt 7 Jahre selbstständig, zuerst als Fotograf und seit 3 Jahren als Coach, Berater, Experte, Trainer, je nachdem, wo du mich siehst, als Autor oder Speaker jetzt, also da hat sich doch so einiges getan die letzten Jahre.
Das finde ich jetzt super spannend, dass du dich mit 18 schon selbstständig gemacht hast, weil viele Leute würden ja sagen, hier, Bub, such dir was Gescheites, Fotografie ist brotlose Kunst. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert?
Puh, das ist eine richtig geile Frage, weil ich bin in einem Haushalt groß geworden, wo jetzt keine Selbstständigen waren. Und ich hatte sozusagen eigentlich eine der schlechtesten Voraussetzungen, weil ich hatte in der Familie sogar 3 gescheiterte Selbstständige. Und wenn du dann mit der Idee kommst, als 18-Jähriger dich zuerst nebenberuflich und dann auch noch hauptberuflich selbstständig zu machen, dann hast du von außen schon sehr viele kritische Gesichter, die dich anschauen. Und es hieß halt damals zu mir immer, Manuel, lern was Gescheites und vor allem irgendwas, was gutes Geld bringt. Und so wie du gesagt hast, der Fotograf ist ja mal nicht unbedingt behaftet dafür, dass der gutes Geld verdient, weil das sind Künstler und die verwirklichen sich und. Und das haben wir dann anders bewiesen. Ja, also dass es auch eine andere Art gibt und dass du auch als Fotograf wirklich sehr, sehr gutes Geld verdienen darfst und kannst.
Hast du dir damals Hilfe geholt?
Ich habe mir immer Hilfe geholt. Also ich habe die von Anfang an mir immer für diese Probleme oder Herausforderungen, die ich einfach hatte, immer jemanden an meine Seite gestellt, der mich dabei unterstützt. Egal, ob es jetzt eben im Aufbau der Fotografie, also im Aufbau des Business war, ob es dann war im Verbessern meiner Verkaufstechniken, ob es dann war, ich ändere meine Richtung in das Autor-Sein, in das Speaker-Sein und in die Richtung eben Trainings anzubieten für Selbstständige, dann brauchst du jemanden, wenn du in ein neues Geschäftsfeld eintauchst oder dich auf was Neues konzentrierst, einfach jemanden, der dir sagt, hey, probier das mal so aus. Und dann musst du eh deinen eigenen Stil finden, weil mein Problem als 18-Jähriger war, ich hatte ja noch keinen Stil. Ich ging zu den großen Fotografen bei uns in der Region und dachte mir, versuch doch einfach mal alles zu machen, was die machen. Den gleichen Preis, die gleichen Kunden, die gleiche Arbeit. Aber das Problem ist, dann bist du halt unheimlich vergleichbar. Dann bist du einer von 500. Und erst als ich verstanden habe, dass das so ist, wurden wir eigentlich wirklich um die Preise gebucht, zu denen wir mittlerweile gebucht werden. Und wir kosten ja doppelt oder dreifach so viel als unsere Konkurrenz. Ja.
Wenn du wir sagst, was meinst du damit?
Meine Frau und mich, ja, weil ich habe meine Frau mit 17 kennengelernt, habe ihr mit 18 den Antrag gemacht und wir haben ich war 19, sie 20 geheiratet und sie war immer schon die Frau hinter dem Business. Sie war immer die, die mich unterstützt hat, die hinter mir gestanden ist, die mir den Rücken freigehalten hat. Und ich konnte kreativ sein, ich konnte mich aufs Verkaufen konzentrieren, ich konnte mich auf unsere Arbeit konzentrieren. Und sie war die, die eigentlich im Background immer das Business am Laufen gehalten hat, die den Plan hatte und so weiter. Und dann war es einfach irgendwann so weit, ich hatte ja dann 2018 im Dezember einen schweren Autounfall, weil ich einfach übertrieben hatte und nur mehr am Arbeiten war. Und danach fiel die Entscheidung, wo meine Frau zu mir gesagt hat, hey Schatz, wir müssen was ändern, wir gehen einen neuen Weg und ich möchte den gemeinsam mit dir gehen. Und dann ist sie mit eingestiegen und ab dann ist es immer und immer mehr geworden und wir haben eigentlich durch unsere Zusammenarbeit dann diesen Raketenstart hingelegt, in dem wir jetzt angekommen sind.
Okay, das heißt, sie ist jetzt nicht woanders noch angestellt oder irgendwas, sondern ihr...
Nein, nein, das wäre gar nicht möglich, dafür haben wir viel zu viel zu tun.
Ehrlich gesagt habe ich jetzt einige Fragen auf das, was du gerade gesagt hast, aber mach mal einfach eins nach dem anderen. Was mich am meisten interessiert ist dieser Prozess, den man durchmacht, um in die Selbstständigkeit zu gehen. Und bei Leuten, die schon angestellt waren, ist die Motivation ja immer die, dass das Angestellten-Dasein einen so unglücklich gemacht hat. Jetzt hast du dich aber schon mit 18 selbstständig gemacht. Ich weiß gar nicht, warst du davor irgendwo angestellt?
Ja, ich war 3 Jahre in der Lehre, also bei uns in der Ausbildung, habe Maschinenbau gelernt und habe auch noch, während ich mich dann, also ich habe mich mit 18 nebenberuflich selbstständig gemacht und dann hat es noch ein paar Jährchen gedauert, bis ich komplett aus dem Job rausgekommen bin, ja. Aber ich habe in der Abendschule sogar noch im Maschinenbau dann den Meister absolviert und fertig abgeschlossen, weil es ja immer hieß, Manuel, du musst was Gutes in der Rückhand haben. Und ich wusste aber ab dem Moment mit 15, als ich die Ausbildung gestartet habe, dass ich dort nicht alt werden möchte. Das wusste ich damals schon. Aber ich wusste nicht, in welche Richtung es geht. Und mit 18 kam dann so dieser Impuls, hey, warum machst du nicht dein Hobby zum Beruf? Und aus dem habe ich dann versucht, einfach das Beste zu machen, weil wenn du angestellt bist, du musst dir keine Sorgen machen über dein Geld, das reinkommt. Du musst keine neuen Kunden suchen. Das läuft einfach alles. Beziehungsweise du hast jemanden, der dir sagt, bitte Manuel, bis nächste Woche erledigst du diese und diese Aufgabe. Ja. Und als Selbstständiger bist du einerseits selbst dafür verantwortlich, was du an Geld reinbringst. Andererseits hast du aber auch die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie viel brauche ich, wie viel will ich und was will ich. Und das war für mich dieser Freiheitsgedanke, der mich dann auch motiviert hat, da wirklich dran zu bleiben. Auch in den Zeiten, wo es dann nicht so lustig ist.
Apropos Zeiten, wo es nicht so lustig ist, wie gehst du denn mit Rückschlägen um?
Wie sagt man immer so gern, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen, oder? Also ich bin so ein richtig großer Fan davon, Niederschläge immer als Chancen zu sehen, weil alles passiert aus einem Grund. Ich kann dir gleich 2 Beispiele geben, wenn du möchtest. Und zwar, das erste ist natürlich mein Autounfall. wenn ich 2018, ich hatte das Problem in der Zeit, ich habe mich überarbeitet, ich habe 4 Tage durchgearbeitet und am Weg nach Hause, 100 Meter vor meinem Zuhause, also von hier 100 Meter an der Straße entlang, fahre ich in die letzte Kurve und da gibt es so eine Mittelinsel. Ja, und ich bin frontal in diese Mittelinsel reingerast, weil ich die Kontrolle übers Auto verloren habe und nicht mehr reagieren konnte. Auto Totalschaden, ich 700 Schutzengel laut meiner Frau, weil mir ist wirklich nichts außer einer riesen Unterkühlung und natürlich unheimlich viel Schock passiert. Aber durch diesen Moment hat sich bei mir im Leben alles geändert. Weil meine Frau dann mit eingestiegen ist, durch das wurde das beschleunigt. Es wäre viel später wahrscheinlich sonst erst passiert, aber durch diesen Moment haben wir das beschleunigt. Dann natürlich haben wir das ganze Business auf den Kopf gestellt. Mein Umsatz hat sich dann in den Jahren darauf verdreifacht. Ja, und es war einfach für uns eine neue Zeitrechnung, weil es ging in eine ganz andere Richtung. Und genauso Anfang diesen Jahres wurden wir abgemahnt, weil andere neidisch waren darum, also Unternehmensberater neidisch waren darum, was bei uns aktuell so gut funktioniert. Und wir haben ein Wording falsch gehabt. Es ging wirklich, letztendlich ging es um ein Wort, über das wir falsch beraten wurden. Und das war auf der Homepage und durch dieses wurden wir abgemahnt, hatten einen Anruf, ihr müsst 40.000 Euro Strafe zahlen, von heute auf morgen muss die Homepage offline sein und, und. Und in dem Moment, auch nach 6 Jahren war ich da selbstständig, also nach 7 Jahren jetzt Selbstständigkeit, stehst du da und denkst dir so, ach du Heilige, was mache ich jetzt? Ich bin kurz, weil 40.000 Euro mal einfach so auf der hohen Kante hast du ja auch nicht, ja. Also wie kriege ich das hin, wie funktioniert das und. Wir konnten das dann alles Gott sei Dank regeln, aber durch diese Abmahnung sind wir jetzt bei uns in Österreich in der Wirtschaftsinnung, in der jungen Wirtschaft, in der Wirtschaftskammer und dürfen wirklich jedes Jahr für die 2 Vorträge halten, zu unserem Thema. Das heißt, wir haben jetzt all die anderen Unternehmensberater überholt und sind auch noch vor ihnen, weil wir die neuen Gründer beraten dürfen. Das heißt, die haben sich eigentlich selbst ins Knie geschossen. Und das war was, ist auch wieder unheimlich negative Situation, aber aus der negativen Situation hat sich jetzt was unheimlich Positives entwickelt. Und beim Autounfall war es das Gleiche. Ich liebe es, mit meiner Frau zusammenzuarbeiten. Wir sehen uns 24 Stunden am Tag und sind überglücklich, genießen jeden Moment miteinander. Und es war für uns die beste Entscheidung, weil wir jetzt auch noch 3 Monate im Jahr auf Urlaub fahren können, ohne irgendwelche Sorgen, weil wir einfach sagen, hey, nächste Woche, wir packen's und fahren. Wir sind beide selbstständig, wir genießen das, wie wir wollen und fahren einfach los. Und deshalb hat jedes Negative, jeder Rückschlag immer was Positives.
Ja, da sprichst du jetzt gerade echt etwas an, was ich auch im Coaching sehr oft mit meinen Klienten durchgehe, nämlich die Geschichte mit, wie interpretiere ich Sachen, die in meinem Leben passieren, weil es ist ja nichts anderes. Ihr hättet ja genauso gut völlig anders darauf reagieren können. Ja, beim Autounfall hättet ihr sagen können, okay, nee, die Selbstständigkeit, das packe ich nicht, das ist mir zu viel, ich gehe wieder arbeiten. Hätte ja sein können. Und deine Frau hätte ja auch völlig anders reagieren können und sagen können, Manuel, jetzt reicht's, du suchst dir einen Job, ich habe keinen Bock mehr drauf, Angst zu haben um dein Leben. Was ja völlig verständlich wäre. Und auch bei dieser Geschichte mit den 40.000 ist es ja genauso. Also du hättest sagen können, boah, okay, ich gehe hier bankrott, ich habe keine Ahnung, was passiert. Das Universum ist gegen mich. Ja, genauso hättest du es formulieren können, das Universum ist gegen mich, das will nicht, dass ich selbstständig bin, ich höre jetzt auf. Und stattdessen hast du alles als Chance gesehen. Und ich frage mich jetzt, woher das kommt. Ja, ist das so, warst du schon immer so? Hast du irgendwie irgendwelche Persönlichkeitsentwicklungsseminare durchgemacht? Ist deine Frau auch ein großer, was sie ja ist offensichtlich. Aber woher kommt das?
Das ist eine richtig gute Frage. Ich würde mal sagen, bei mir hat das schon in der Kindheit sehr stark angefangen. Ich bin in einem Haushalt groß geworden, wir mussten sehr aufs Geld schauen. Also wenn wir einkaufen gegangen sind, wurden die Preise verglichen. Ich sage immer so gern Tomatenpreise vergleichen. Welche Kilogramm sind jetzt im Vergleich zum Geld am günstigsten und. Also so bin ich aufgewachsen. Und dadurch habe ich immer sehr gut aufs Geld geschaut und habe damals schon gesagt, hey, so möchte ich nicht werden. Ich liebe meine Eltern für die Kindheit, die ich bekommen habe und für all diese Geschenke, die ich bekommen habe. Aber ich habe gesagt, ich möchte nicht 60 Jahre im gleichen Job arbeiten und ich möchte mir nie Gedanken machen müssen, wenn ich zu einer Zapfsäule hinfahre, ob ich mir den Benzin noch leisten kann. Und das war für mich immer schon ein großer Antrieb, größer zu denken. Und natürlich habe ich über die Jahre hinweg enorm viel Geld in Weiterbildung investiert, in Unterstützung investiert. Wir haben allein die letzten 7 Jahre mindestens 150.000 Euro ausgegeben, nur für Beratung, für Weiterbildung, für Seminare, für Menschen, die uns unterstützen. Und das war immer, immer gut investiertes Geld. Und ganz viel kommt aber aus dem Antrieb, einfach mehr zu wollen. Und ganz viel, wenn du dich einfach mit dir selbst beschäftigst. Meiner Meinung nach.
Das unterschreibe ich. Also ehrlich gesagt würde ich jetzt am liebsten deine Frau mit interviewen, aber das können wir tatsächlich in einem separaten Interview machen, weil wir hatten schon öfter auch Pärchen jetzt da oder Geschäftspartner, die zusammen was aufbauen, weil das ja nochmal tatsächlich eine andere Herausforderung ist, als wenn du komplett alleine was machst. Und was hat sich denn damals für dich geändert, als du von diesem, ich bin eigenverantwortlich für alles und ich muss jetzt Sachen absprechen mit meiner Frau. Es hat ja auch einen Einfluss auf die Beziehung. Und
also
nicht nur auf
ich sehe es, das war für uns wirklich die beste Entscheidung, das gemeinsam zu machen, weil wir jetzt natürlich mehr, also wenn ich es jetzt mal runterbreche, sehr viel Freiraum haben, weil wir entscheiden selbst, wie viel, wann und wo wir arbeiten. Wir sind ja 3 Monate im Jahr wirklich ganz weg im Ausland. Und das ist mal ein Luxus, den kannst du als Angestellter, also wenn ich jetzt selbstständig wäre und meine Frau, die Nati, angestellt wäre, dann wäre das nicht möglich, weil dann könntest du das gar nicht. Das ist mal das Erste. Also wir haben ganz andere Möglichkeiten. Das hat sich für mich in erster Linie geändert, weil wir ganz viele Möglichkeiten bekommen haben, die du als Angestellter nicht hast, die du nicht hast, wenn du getrennt selbstständig bist. Also das muss schon gemeinsam sein. Dann hast du gesagt, wie sich die Entscheidungsgewalt so ein bisschen auf die Beziehung ausgewirkt hat. Und da muss ich sagen, merke ich wenig, dass sich jetzt aus den Firmenentscheidungen zum Beispiel was ins Business wandelt. Wir können das sehr gut trennen und für uns ist das auch ganz wichtig. Wir haben immer die Regel, beim Abendessen gibt es keine Arbeit. Das ist immer so. Und das haben wir auch von Anfang an so durchgezogen. Wirklich von Anfang an. Das, was schon auch teilweise schwierig ist, ist, sich komplett auch mal rauszunehmen. Weil ich bin ja kein Fan von dieser Work-Life-Balance, weil da sagt man ja, ich schaue mir jetzt die Arbeit und das Privatleben getrennt an. Und meiner Meinung nach kannst du das nicht trennen. Weil auch wenn du Angestellter bist, dann gehst du raus aus der Firma und redest dann mit deinen Arbeitskollegen, was war schlecht, was war gut, was war völliger Bullshit, was der Chef jetzt da irgendwie erzählt hat. Also du redest ja dann auch, egal ob negativ oder positiv, über die Firma. Und genauso ist es bei uns und deshalb sind wir eher so diese Life-Work-Blending, das ist so ein bisschen dieser neue Begriff dafür, dass du eigentlich alles in allem siehst, dass du sagst, zu deinem Leben gehört das Business, es gehören die Finanzen, es gehört das Privatleben, es gehört aber auch die Freizeit, die Gesundheit, alles gehört dazu, dass du dieses große Ganze siehst. Und das sehe ich mittlerweile auch so, weil wenn wir auf Urlaub sind, mein Buch, das da hinten steht, würde es nicht geben, wenn wir nicht diese 3 Monate Freizeit hätten. Weil ich gar nicht diesen Freiraum gehabt hätte, dass ich mir mal Gedanken mache, hey, ich möchte ein Buch schreiben. Sondern dann wäre ich in meinem Arbeitsstrudel gefangen gewesen und hätte gar nicht diese Zeit gehabt, dass ich wirklich so ein Buch schreibe. Und da muss ich sagen, da hat sich halt ganz viel am Arbeitsalltag geändert, in der Kommunikation mit meiner Frau natürlich auch, aber wir sehen uns immer auf einer Augenhöhe. Für uns gehört das Business immer 50-50. Das heißt, es müssen beide einverstanden sein, wenn wir etwas machen oder nicht machen. Und wenn nicht, dann holen wir uns andere Meinungen ein. Und das funktioniert einwandfrei. Wir haben natürlich, du hast immer Diskussionen in einem Business. Machen wir das nicht? Ist das eine gute Entscheidung? Könnte uns das mal auf den Kopf fallen? Aber das überträgt sich zum Beispiel bei uns nicht aufs Privatleben. Also wir hatten noch nie wegen dem Business einen Streit, weil wir gesagt haben, hey, warum bist du der Meinung und du der Meinung, sondern wir konnten das wirklich immer ganz normal miteinander klären und auf Business-Ebene dann abwickeln und dann wieder ins Privatleben wechseln.
Wow. Ja, normalerweise frage ich die Leute immer, wie sie Freizeit definieren und wie sie das ausgleichen. Also genau nach dieser Balance, die du angesprochen hast. Jetzt hast du das wunderbar schon beantwortet. Anders als die meisten.
Ja, ich könnte noch was hinzufügen, weil diese 3 Monate, wo wir frei haben, die, was wir weg sind, das ist eine Hausnummer. Also das ist jetzt sehr plakativ, auch fürs Buch, eben 9 Monate arbeiten, 3 Monate frei, damit auch die Menschen verstehen, was steckt da dahinter in diesem Buch. Aber ich sag immer, du bist selbst dafür verantwortlich, wie du dir deine Freizeit einplanst. Ob das jetzt 3 Monate am Stück sind, ob das jeden Tag ab 13 Uhr frei ist. Wir haben zum Beispiel, bei uns im Training viele Mütter, die sagen, hey, ich arbeite nur von 8.30 Uhr, weil da sind die Kinder weg, bis um 13.30 Uhr, weil dann kommen sie zurück und ab dann bin ich Mama. Dann musst du aber in diesem Zeitraum auch so produktiv sein, dass du das alles hinbekommst. Aber dann ist das auch deine Art und Weise dieser 3 Monate. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Und bei uns sind, wenn wir diese, zum Beispiel heuer waren wir 2 Monate in Spanien und Portugal unterwegs. Und in diesen 2 Monaten arbeiten wir dann nicht gar nichts. Sondern wir machen jeden Tag in der Früh so 1 Stunde, 1,5 Stunden, je nachdem, es kommt immer auf den Tag drauf an, weil ich stehe sowieso um 6 Uhr früh auf. Also was mache ich von 6 Uhr bis 8 Uhr, bis das Frühstück kommt? Ich sitze jetzt nicht am Strand und schaue nur den Wellen zu, sondern dann habe ich den Laptop mit dabei, setze mich gemütlich am Strand und dann lasse ich meine Gedanken so schleifen und mache so Kreativprozesse. Ich arbeite dann nicht operativ. Also ich mache keine Termine im Urlaub, ich habe keine Aufgaben, ich muss nichts tun, sondern ich überlege mir dann auch mal ganz oft einfach, hey, was haben wir denn schon seit langem nicht mehr neu probiert? Können wir wieder was ausprobieren? Was wäre denn eine gute Idee? Und. Und dadurch ist das für mich kein Arbeiten, sondern eigentlich ein Reinfühlen. Und natürlich in diesen restlichen 12 Stunden des Tages, wo du dann am Strand bist oder unterwegs bist oder dir eine Stadt anschaust oder wandern gehst, kommen dir ja auch Ideen, die dir in einem normalen Arbeitsalltag nie kommen würden. Weil du auf einmal denkst, oh stimmt, sowas haben wir auch noch nie ausprobiert, warum eigentlich nicht? Oder ich nehme ganz viele Geschichten mit, gerade fürs Buch zum Beispiel, wo du halt auf den Reisen Menschen kennenlernst und dir so denkst, wow, so habe ich das gar nicht gesehen, dass das Leben auch ganz anders laufen und aussehen kann.
Weil du jetzt auch die Mamas angesprochen hast, aber ganz allgemein, was würdest du denn sagen, was so die Voraussetzungen sind, um als Selbstständiger erfolgreich zu sein? Und mit erfolgreich, jeder wie er es definieren will, ja, aber genau, dass man davon leben kann.
Ja, weil ich sage ja auch, ich zeige dir nicht, wie du 1 Million bekommst, sondern ich gehe mit dir diesen Weg in die Selbstständigkeit. Wir haben ja sehr viele Nebenberufliche, die mit uns genau diesen Sprung in die Selbstständigkeit machen, weil sie ja vorher noch zu wenig verdienen und durch uns dann diesen Prozess machen. Und ich sage immer das Gleiche, ist einerseits, du brauchst wirklich einen Beruf, den du gerne machst. Weil es bringt nichts, wenn du etwas tust, das gutes Geld bringt, für das du aber nicht stehst. Und das Zweite, was du brauchst, ist, du brauchst Ehrlichkeit. Weil wenn du die Freude an dem hast, was du tust, ja, und dann auch wirklich ehrlich sagst, wie es bei dir ausschaut, was du machst und die Leute vielleicht auch noch per Instagram und Co. mit in deinen Alltag nimmst, dann schaffst du Vertrauen, dann schaffst du Nähe. Und das ist aktuell immer, immer wichtiger, weil ganz viele der Großen da draußen aktuell merken, oh, so wie es bis jetzt funktioniert hat, funktioniert es irgendwie nicht mehr. Und es kommen oft in Webinare keine Leute mehr, zu Seminaren keine Leute mehr. Und wir haben fast nichts an Follower. Das ist auch ganz wichtig, du brauchst nicht viele Follower. Wir hatten im Mai unser erstes Webinar. Das ist auch entstanden durch diese 3 Monate Urlaub, weil wir kamen vom Urlaub retour und haben gesagt, wir haben jetzt 26 Stunden Autofahrt vor uns von Spanien nach Hause. Und ich habe beim Wegfahren am Strand noch zu meiner Frau gesagt, hey Schatz, es wäre doch geil, wenn, also sie hat gesagt, es wäre doch geil, wenn wir mal wieder was Neues probieren. Und ich habe dann gesagt, ja, du hast recht und wir könnten doch mal ein Webinar machen. Und sagt sie, ja, stimmt. Und am Weg retour in diesen 26 Stunden Auto haben wir ein Webinar geplant, die ersten 3 Einladungen, also die ersten 3 Menschen gehabt, die sich angemeldet haben, alles fertig gemacht, geplant, hatten dann 106 Teilnehmer, obwohl wir nur 650 Follower haben, von denen waren 70 im Webinar und davon haben 10 gebucht. Das heißt, wir haben mit einem Webinar 50.000 Euro netto Umsatz gemacht. Ohne einen Cent Werbekosten. Und zwar nur, weil wir das genutzt haben, was wir haben. Und jetzt stehen ganz viele da, wenn ich mich frisch selbstständig mache, oh mein Gott, ich brauche 10.000 Follower. Ich muss auf Instagram aktiv sein. Ich muss auf LinkedIn aktiv sein. Ich muss das machen. Ich muss das machen. Und nein, das musst du nicht. Du brauchst die Freude dran, was du tust. Du brauchst einen Plan und du musst ehrlich sagen, was es deinem Kunden bringt. Und das auf den Punkt bringen können, damit der auch versteht, was bekommt er bei dir. Und dann ist die Nähe das Wichtigste, was du haben kannst. Die Nähe zu den Kunden. Je näher, umso besser. Weil dieses persönliche Verkaufen viel wichtiger wird, als dieses ganze Cold Calling, Werbeanzeigen, Leute abholen, wie auch immer. Sondern es geht wirklich immer mehr in die persönliche und Nähe. In die persönliche Richtung und Nähe.
Das sind auf jeden Fall super Tipps, die du da hast für unsere Zuhörer. Und ich frage die Leute dann auch immer, ob sie es bereut haben, sich selbstständig gemacht zu haben. Ich glaube, aus jetziger Sicht brauche ich die Frage gar nicht stellen.
Oh, du kannst sie schon stellen. Ich beantworte sie vielleicht anders, weil ja, ich bereue mich, selbstständig gemacht zu haben, aber erst zu spät. Also, ich hätte viel lieber, wenn ich jemanden gehabt hätte. Und ich stehe ja immer wieder ehrenamtlich in Schulen und zeige Schülern, was selbstständig sein wirklich ist. Weil es gibt ja diese Vorurteile selbst und ständig, immer am Arbeiten und. Und die hatte ich ja auch von meinem Umfeld. Dass jeder gesagt hat, als Selbstständiger bist du immer am Arbeiten. Jetzt sind sie neidisch, dass wir immer weg sind und immer frei haben. Ja, aber das habe ich damals wirklich als Sätze bekommen und an den Kopf geworfen bekommen. Und was ich einfach wirklich zu 100% bestätigen kann, ist, wenn ich jemanden gehabt hätte, der mir mit 14, 15 gesagt hätte, Manuel, selbstständig sein kann auch anders gehen, dann hätte ich die Richtung, zumindest die Richtung schon mit 15 eingeschlagen und hätte mich mit 18 voll selbstständig gemacht, weil ich ja auch kein Risiko hatte. Ich hatte damals den Luxus, bei meinen Eltern zu wohnen, ich hatte keine Fixkosten. Es gibt keine bessere Zeit, um dich selbstständig zu machen, als mit 18. Wenn du frisch aus der Schule kommst, wenn du wenig Fixkosten hast, wenn du einfach nur starten kannst, weil du kannst dich finden und mit deinem Ding dann erfolgreich werden. Und die zweitbeste Zeit ist jetzt. Für jeden, der nicht mehr 18 ist, ist die beste Zeit jetzt. Und nicht in einem Jahr, in 5 Jahren oder was auch immer, einfach nebenberuflich starten. Es geht mittlerweile so einfach. Und dann lässt du es größer werden.
Ich stimme dir zu 100% zu. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir den Podcast gestartet haben, weil wir auch festgestellt haben, dass in unserem Schulsystem wirst du einfach zur Arbeiterfigur. ausgebildet. Und das Selbstständige wird dir regelrecht ausgeredet. Und die Sätze kenne ich zu gut, die du gerade genannt hast. Und ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube, dass die jungen Leute tatsächlich ja noch voller Elan und Motivation sind und wahnsinnig flexibel sind und Ideen haben. Und dann werden die einfach unterdrückt, ja, und so regelrecht irgendwie kaputt gemacht, eigentlich diese ganzen Ideen und die Motivation, die die Leute haben. Deswegen erstmal danke, dass du in die Schulen gehst. Solltest auch in Deutschland in die Schulen gehen, nicht nur in Österreich.
Ja, ich habe mir schon ein paar zum Feind gemacht, muss ich ehrlich zugeben, weil nicht jeder das gerne hört. Aber es ist halt, ich hätte mir das gewünscht und deshalb mache ich das auch gerne. Und gehe dahin und erkläre einfach meinen Werdegang, was bei mir passiert ist und dass ich mir einfach jemanden gewünscht hätte, der mir das sagt, was da wirklich möglich ist. Weil du bist als Angestellter halt einfach begrenzt und seit 2020 wissen wir alle, dass du nicht sicher bist in einem Hauptjob und dass du nicht sicher bist als Angestellter, weil du genauso rausgeschmissen werden kannst und dass es genauso mal schlecht laufen kann, wie wenn du selbstständig bist.
Absolut, absolut. Es gibt keinen sicheren Arbeitsplatz mehr. Und auch bei den großen Firmen, das habe ich jetzt auch schon mitbekommen, diese Illusion, die so viele haben, auch weil es der Firma gut geht, keine Ahnung, ich nenne jetzt einfach mal nur ein paar als Beispiel, aber BMW, die Stadtwerke, keine Ahnung, also so lauter so Sachen, wo du immer denkst, oh, jetzt bin ich froh, dass ich dabei bin. Und jetzt hatte ich einige Beispiele, wo einfach, wie du schon sagst, auch aufgrund der letzten Jahre ganze Abteilungen irgendwie gestrichen werden. Und dann ist es denen auch völlig egal, wie lange du schon bei der Firma bist, ob du eine Familie hast. Das interessiert dann keinen, weil es ist eine wirtschaftliche Entscheidung, die nichts mit deiner Person zu tun hat. Ja. Und dann kommen wir aber auch wieder auf dieses, wie interpretiere ich das Ganze und wie flexibel bin ich? Und das ist das A und O, glaube ich, in jedem Leben, jetzt gar nicht nur für Selbstständige, sondern für jeden, weil man kann es als Chance sehen und sich einfach umstrukturieren oder man ist erstmal total deprimiert und in der Opferrolle und lässt dann quasi seinen Frust irgendwie anders raus. Um nochmal ganz kurz auf den Prozess zurückzukommen mit dem, ob man es bereut oder nicht, so am Anfang, weil es läuft ja nicht immer gut. Ich meine, ja, du bist jetzt offensichtlich in einer Position, wo ihr irgendwie euren Urlaub machen könnt. Und das war ja aber nicht von Anfang an der Fall, als du dich selbstständig gemacht hast. Und wie bist du da mit diesen Selbstzweifeln umgegangen, die man ja hat?
Das Problem bei mir war damals, dass ich immer in diesem Strudel gefangen war. Ich war dauerhaft am Arbeiten, am Abarbeiten und am Tun. Ich habe immer viel gemacht. Ich bin nie faul rumgesessen und habe gesagt, oh, kommt, bringt mir die Aufträge oder was auch. Ich habe immer viel gemacht. Aber das Problem war, ich habe mich am Anfang eben an den großen Fotografen bei uns in der Umgebung orientiert. Und bei denen hieß es, Manuel Verlang 100 Euro die Stunde. Das ist der Lohn, den wir als Fotografen verdienen müssen. Dann dachte ich mir, okay, gut. Fange ich 100 Euro die Stunde in der Eventbranche. Ich war fast jeden Abend gebucht. Und dann hast du halt 3 Stunden Arbeit, 300 Euro. Wenn du jetzt 4 Aufträge die Woche hast, machst du 1200 Euro. Und dann machst du im Monat 4800 Euro. Und davon bleibt nach der Steuer nichts über. Und ich war trotzdem, und mehr, und mehr, und mehr Aufträge, und größer, und Ding. Und ich war immer beschäftigt. Ich hatte keine Zeit mehr. Ich hatte eine 80-Stunden-Woche. Ich habe ja am Anfang sogar, ich war ja noch angestellt, zuerst Vollzeit, dann Teilzeit, dann voll selbstständig. Und als ich Vollzeit angestellt war, 40 Stunden, habe ich parallel 40 Stunden fotografiert. Als ich dann nicht mehr 40, sondern nur mehr 20 Stunden angestellt war, habe ich 60 Stunden fotografiert. Weil ich habe die leere Zeit automatisch mit 9 Aufträgen gefüllt. Das Problem war, es hat sich aber dann nicht so entwickelt, dass ich dann um das mehr Umsatz hatte, sondern um das mehr Arbeit. Weil du leere Zeit automatisch mit Arbeit füllst. Und als wir dann alles über den Haufen geworfen hatten, nach dem Autounfall, haben wir alle Aufträge für ein ganzes Jahr abgesagt. Meine Frau und ich sind beide da gesessen, wir haben gesagt, wir strukturieren uns komplett um. Wir haben uns dann damals spezialisiert auf die Hochzeitsfotografie und wir haben es geschafft, innerhalb von einem Jahr uns dort einen guten Namen aufzubauen und wirklich auch für die Aufträge im Gegensatz zu unseren Mitbewerbern, die so 3.000 bis 4.000 Euro für den Tag verlangt haben, haben wir 6.000 bis 10.000 Euro verlangt. Das heißt, wir hatten auf einmal nur mehr einen Auftrag im Monat oder zwei und die haben uns durch das ganze Monat getragen. Und da haben wir dann wirklich gelernt, nicht in diesem Strudel gefangen zu sein, sondern rauszukommen, mal auch wieder einen Tag frei zu machen. Weil ich hatte in dieser 80-Stunden-Woche keinen einzigen Tag frei. Und deshalb ist es so wichtig, auch mal sich rauszunehmen. Und ich empfehle das jedem unserer Teilnehmer immer, dass ich sage, bevor du bei mir startest, nimm dir eine Woche Urlaub jetzt und atme mal durch und komm mit diesem durchgeatmeten Kopf und Business in das erste Gespräch. Weil dann weißt du überhaupt, was bei dir abgeht? Weil ich habe ganz viele früher gehabt, die haben bei mir gestartet und gesagt, Manuel, also ich habe keine Ahnung, was bei mir abgeht, aber ich arbeite halt immer. Und das ist halt, finde ich, eins der wichtigen Dinge, sich mal rauszunehmen, auch mal durchzugehen, was mache ich denn wirklich immer und ist das notwendig? Und vor allem sind diese Preise, die andere verlangen, auch deine Preise. Und davon gehe ich aus, dass es das nicht ist. Aber jetzt habe ich deine Ursprungsfrage vergessen. Was hast du nochmal gefragt?
Wie du mit deinen Selbstzweifeln umgegangen bist.
Genau, ich hatte gar keine Zeit für diese Selbstzweifel, weil ich in diesem Strudel keine Zeit zum Nachdenken hatte. Also ich hatte nie diese Selbstzweifel, oh, das geht sich nicht aus. So, ich habe einfach mehr gemacht, damit es sich halt immer ausgeht. Wir waren immer am Limit. Also wir waren immer am Ende vom Monat exakt auf Null. Immer. Und das war das Problem, also ich habe es ja immer hinbekommen. Deshalb hatte ich keine Selbstzweifel an sich. Aber natürlich hätte ich mal gern die Zeit gehabt, dass ich durchgeatmet hätte und gesagt hätte, oh, Manuel, du musst jetzt was ändern, weil sonst wird es nichts. Also ohne den Autounfall hätte ich wahrscheinlich bis heute nichts geändert. Dann wäre ich immer weiter gelaufen.
Oder du wärst richtig krank geworden.
Oder es wäre richtig schief gegangen, ja.
Ja, das mit dem Autounfall, das ist... Ich stelle schon oft fest, dass in meinen Interviews auch, dass die Leute den Körper immer an den Rand treiben, bevor sie etwas ändern. Und jetzt, wie du schon sagst, du hattest halt das Glück, dass es nur in Anführungszeichen ein Schockmoment war, aber dass deine Gesundheit ansonsten intakt war und du da schon dann den Umschwung gemacht hast. Und viele warten eben erst, bis es so richtig in die Brüche geht mit allem.
Ja.
Wie ist es denn jetzt im Moment mit deinem Umfeld oder wie hat sich das gewandelt seit deiner Selbstständigkeit?
Also mein Umfeld hat sich enorm gewandelt. Am Anfang hast du ganz viele, die dich für verrückt erklären. Gerade vor allem, wenn du dann auch wieder einen Wechsel machst, weil wir hatten ja ein unheimlich geiles Fotografie-Business, das super gut gelaufen ist und haben uns dann entschieden, wir lassen das schön langsam abflachen und konzentrieren uns voll und ganz auf das Thema Verkaufs- und Vermarktungstraining. Und als allererstes natürlich, als junger 18-Jähriger sich selbstständig zu machen, war das erste Mal, als mir die Leute gesagt haben, Manuel, du bist doch vollkommen bescheuert. Es gibt 500 Fotografen in Salzburg. Wie sollst du da bitte einen guten Umsatz machen? Und. Also da kamen wirklich Dinge, die mich erschrocken haben, die mich wirklich richtig runtergezogen haben. Aber die habe ich auch wirklich überstanden. Das Umfeld hat sich ganz stark verändert, weil ich zuerst natürlich ganz viele Freunde hatte, die einfach angestellt waren. Und die verstehen dich irgendwann nicht mehr. Und das ist ein ganz natürlicher Prozess, weil schau dir an, in einem Freundeskreis, wo viele Raucher sind, also wo ein Raucher ist, sind meistens viele Raucher. Und in einem Freundeskreis, wo kein Raucher ist, sind meistens auch keine Raucher. Ja. Und genauso ist es mit dem Business. Wenn du dich selbstständig machst, du sprichst einfach anders, du bildest dich fort, du machst neue Dinge, du machst Dinge, die ein Angestellter nicht versteht, weil du vielleicht, so wie wir, um die Mittagszeit 3 Stunden Mittagspause machst, weil ich erreiche eh keinen um die Mittagszeit. Warum sollte ich arbeiten von 12 bis 15 Uhr, wenn da keine Sau erreichbar ist? Und wir machen von 12 bis 15 Uhr Mittagspause, schmeißen uns in den Pool, machen es uns angenehm, relaxen, lesen ein Buch, was auch immer. Und dafür arbeite ich dann oft auch mal bis 22 Uhr. Weil ich dann am Abend ja all, so wie mit dir dann ein Gespräch zum Beispiel habe und so weiter, weil die meisten einfach am Abend Zeit haben. Und das sind dann Dinge, die verstehen Angestellte nicht. Und vor allem auch nicht, wenn du dir dann deine Zeit so einteilst, dass du einfach unter der Woche untertags frei hast und lieber am Wochenende arbeitest oder so, weil deine Kunden halt dann besser erreichbar sind. Und das sind dann so Punkte, wo du merkst, okay, es koppeln sich manche Menschen von dir ab. Dafür werden die Bande zu manchen anderen viel enger. Also wir haben es gemerkt, wir haben im Business Menschen kennengelernt, die halt gleich ticken wie wir, mit denen wir intimste Gespräche haben mittlerweile und über Dinge sprechen, über die du mit normalen Menschen nicht sprichst, weil die halt auch vom Level her auf einem ganz anderen Level sind. Ich möchte jetzt einen Angestellten nicht schlecht machen. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass der vollkommen blöd ist. Aber die meisten befassen sich nicht so viel mit persönlicher oder Business-Weiterbildung als Angestellter wie jetzt ein Selbstständiger oder ein Unternehmer. Und du hast ganz andere Gesprächsthemen. Du erlebst andere Dinge und natürlich siehst du wieder Parallelen. Das hat sich enorm geändert. Also die 5 Menschen, mit denen ich die meiste Zeit verbringe, sind Unternehmer. Und die sind alle weiter als ich. Ich suche mir eigentlich immer einen Raum, wo ich der Dümmste bin. Wo ich wirklich der Kleinste bin, mit dem kleinsten Umsatz, mit dem kleinsten Denken und wo ich dann mit Leuten sprechen kann, die weiter sind als ich. Und das ist mir einfach unheimlich wichtig, immer neue Kontakte zu pflegen, aber die richtigen. Und vor allem, wenn ich merke, dass jemand ein Energiekrake ist, dass wenn ich mit dem ein Gespräch habe und ich gehe da raus und ich denke mir, oh, ich kann nicht mehr, dann wird der aussortiert. Da bin ich wirklich mittlerweile rigoros, weil wenn mir wer einfach nur eine halbe Stunde in einem Zoom-Call die Hucke voll heult, dann sage ich, sorry, ich muss jetzt weiter. Wenn ich aber das Gefühl habe, und das habe ich ganz oft, dass ich, wenn ich mit Leuten spreche und ich komme aus dem Zoom-Raum raus oder aus dem Gespräch raus und ich habe so richtig Energie und denke mir, ich könnte jetzt Bäume ausreißen, dann mache ich das auch. Dann mache ich mehr Kontakt mit dem, dann schaue ich, dass ich den öfter treffe. Und so ändert sich dann ganz stark das Umfeld. Ganz stark.
Ja, du hast jetzt wieder mehrere Sachen angesprochen, die ich als sehr, sehr wichtig empfinde. Und also zuallererst das mit den Angestellten, da gebe ich dir vollkommen recht. Also das ist so, das Ziel vom Podcast ist ja auch nicht, jeden in die Selbstständigkeit zu schicken, weil es will ja nicht jeder selbstständig sein, sondern nur die zu motivieren, die halt wirklich Angst davor haben. Und bei Angestellten, du hast das Thema Umfeld im Grunde jetzt wieder angesprochen und das ist einfach so wahr. Da sind extrem viele, die sich gern weiterbilden würden, weiterentwickeln würden und einfach von diesem Umfeld, in dem sie sind, durch diese Abteilungen, der sie gefangen sind, trauen sie sich halt nicht. Ja, weil natürlich dieses Gejammer extrem hoch ist. Ja, das wissen wir alle. Und das ist auch etwas, was, wie du schon sagst, mit den Energiekraken oder Energievampiren, wie ich sie gerne nenne, das ist so dieses, dadurch, dass wir so gepolt sind als Mensch, dazugehören zu wollen und gemocht zu werden, ja, erlauben wir es einfach, dass andere uns die Energie aussaugen, weil man will ja gemocht werden. Und ich stelle wirklich fest, dass, wie du schon sagst, durch die Selbstständigkeit und weil du einfach keine Zeit mehr für so einen Scheiß hast, ja, ich benutze jetzt einfach das Wort, aber es ist tatsächlich so und das stelle ich schon fest, dass es so der Vorteil der Selbstständigkeit ist, dass du dahingegen so ein Selbstbewusstsein und so einen Schutzmechanismus entwickelst, weil du hast nicht Energie übrig zum Verschwenden.
Und du willst es auch nicht.
Genau. Genau. Und du traust dich einfach, dich dann den Rücken zuzukehren, solchen Menschen. Du traust dich einfach, weil du anders fokussierst, sagen wir es so einfach.
Und was einem halt auch bewusst sein muss, ist, wenn du dich weiterbildest, ja, und wenn du zu Menschen gehst, die weiter sind als du, die deinen Prozess schon durchgangen sind, dann sind die nie von oben herab. Die sagen nie, ach, du schaffst das nicht, sondern die sagen, schau her, ich habe hier eine Treppe und die musst du nur gehen, um das zu erreichen. Und das ist wirklich, ich kenne keinen meiner Mentoren, der jemals zu mir gesagt hätte, Manuel, also bei aller Liebe, das kriegst du nicht hin. Also, na also wirklich, wie sollst du das denn schaffen? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was passieren könnte, wenn nicht? Und jetzt ist es ganz krasse, dass in unserem Umfeld, gerade als ich Angestellter war, ganz viele natürlich immer kamen, und zwar immer die, die sich selbst nie selbstständig gemacht haben, die haben immer gesagt, Manuel, also wirklich, wie kommst du auf die Idee und glaubst du, dass das wirklich funktionieren kann? Also ich habe da von jemandem gehört, der hat das nicht geschafft. Okay, ist mir doch völlig scheißegal. Also, na wirklich, also da gibt es so Aussagen, wo du dir echt denkst, was willst du mir damit jetzt sagen? Und da musst du einfach stark genug sein und sagen, hey, deine Meinung interessiert mich nicht. Und ich habe das auch heutzutage noch immer in der Familie, weil wir natürlich unheimlich transparent sind. Man uns auf Instagram sieht, meine ganze Familie folgt mir auf Instagram. Die Familie meiner Frau, meine besten Freunde, die folgen mir alle auf Instagram. Und die sehen natürlich immer wieder, wenn wir im Urlaub sind, wenn wir das machen, so wie mit dem Buch jetzt. Hey, warum schreibst du mit deiner Reichweite und mit 25 Jahren jetzt ein Buch? Sag ich, weil es für mich ein Herzensprojekt ist. Weil es ein Projekt ist, das den Leuten zeigen soll, dass selbstständig sein nicht selbst und ständig heißt. Das ist meine Hauptmessage hinter meinem Buch. Wenn die ersten drei Seiten sind die wichtigsten in diesem Buch, damit die Leute verstehen, dass es nichts bringt, von früh bis spät da zu sitzen, den Laptop um 6 Uhr früh aufzuklappen und um 23 Uhr auf der Tastatur einzuschlafen, dass du am nächsten Tag hier das LMDAA lesen kannst, ja? Also wirklich. Und das verstehen ganz viele nicht. Und da musst du stark genug sein. Und du darfst dir ein Umfeld suchen an Menschen, die dich dort unterstützen. Und eins kann ich dir jetzt wirklich sagen, ich habe das in meinem Buch ein ganzes Kapitel gewidmet. Dein Partner. Egal, ob du schwul, lesbisch, ob du eine Partnerin, einen Partner, jemand, wir haben das selber in der Familie, deshalb rede ich auch so unverblümt über dieses Thema, weil wir haben das alles durch. Wir haben einen Geschlechtslosen in unserer Familie, einen Transgender, ist ganz normal für mich. Und es macht für mich keinen Unterschied, was für ein Geschlecht du bist, wie du bist, ist völlig egal. Aber wenn du einen Partner hast, wenn du einen Menschen an der Seite hast, der dich unterstützt, der bei dir da ist, der immer da ist und du machst dich selbstständig oder du möchtest dich selbstständig machen, dann ist es wichtig, dass du gemeinsam diesen Weg gehst. Und zwar nicht gemeinsam dich selbstständig machst, sondern gemeinsam wächst. Weil ich sage immer, jeder Mensch ist ein Schiff. Also ich rede immer sehr gern in Metaphern. Wenn du dir vorstellst, das Leben ist ein Ozean und du hast ein Schiff und du hast irgendwann in deinem Leben baust du dir eine Flotte auf. An Partnern, an Freunden, an Familie und an deinem Partner. Und ihr fährt gemeinsam diesen Weg. Und dann kann es einfach sein, dass sich in dieser Flotte mal ein Schiff umentscheidet und einen anderen Kurs einschlägt. Dann verlässt das diese Flotte. Es wechselt zu einem anderen Ozean. Dann kann es auch weiterfahren. Aber wenn du mit deinem Partner gemeinsam fährst, dann ist es wichtig, dass ihr immer in die gleiche Richtung fährt. Weil nur dann funktioniert das auf lange Sicht. Weil stell dir vor, du kommst jeden Abend heim oder jeden Nachmittag, je nachdem. Du kommst heim zu deinem Partner und der versteht nicht, was du tust, der unterstützt dich dabei nicht, dann ist der größte Feind von dir. Und ich habe unheimliches Glück, dass ich meine Frau an meiner Seite habe, dass sie mich so unheimlich stark ergänzt, dass sie wirklich das Business hinter unserem Business ist. Aber was da unheimlich wichtig ist, ist, dass du gemeinsam wächst. Gemeinsam. Weil nur das ist die Richtung, in die du gehen kannst. Ja?
Sehr schön. Ich muss jetzt leider dem Ende zusteuern von unserem Gespräch. Aber ich habe noch zwei Sachen tatsächlich. Und zwar das eine ist das Buch. Was mich da jetzt interessieren würde, ist, wie bist du jetzt rein von dem Organisatorischen, ja, jetzt gar nicht vom Inhalt her, weil, also, ich meine, der Inhalt klingt sehr spannend, du hast ja schon einiges genannt, Aber für alle, die jetzt so ein Buch schreiben wollen, ist ja meistens geht es gar nicht darum, dass sie nicht Ideen haben, sondern dass sie sich denken, oh, dann muss ich mir einen Verleger suchen, oh, keine Ahnung, ich muss mir einen Lektor suchen, schieß mich tot. Wie hast du denn das gemacht? Hast du es wahrscheinlich selbst publiziert, gehe ich jetzt mal davon aus.
Ich habe weder ein Wort da drinnen selbst geschrieben, noch habe ich selbst publiziert, weil ich einfach, also ich kann unheimlich gut schreiben, aber ich kann nicht vor einem leeren Blatt Papier sitzen. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mir ein Mikrofon angeschnallt und bin rausgegangen und habe mein ganzes Buch eingesprochen, unterm Gehen. Weil ich muss mich bewegen, damit mein Kopf frei ist. Das habe ich gelernt, habe ich geübt, deshalb stehe ich auch in einem Interview immer und sitze nicht, weil ich da einfach freier bin. Und ich habe gesagt, wenn ich jetzt ein Buch schreiben möchte, dann sitze ich 3 Jahre da und habe es immer noch nicht fertig. Also habe ich mir jemanden gesucht, dem ich alles auf Band aufsprechen konnte. Ich habe das alles in Sprachmemos aufgenommen, das ganze Buch strukturiert und dann schreiben lassen. Weil du dann genau meinen Inhalt hast, aber so, wie es auch in einem Buch geschrieben gehört. Weil du sprichst ja anders, als du schreibst. Und deshalb ist das Buch so schnell und so gut geworden. Und dann habe ich mir einen Verlag gesucht, und zwar wirklich einen, der zu mir passt. Und ich habe mich dann für den Goldeck Verlag entschieden, ohne hier jetzt Werbung zu machen, weil die wirklich mich von vorne bis hinten unterstützt haben. Vom Lektorat, von den Grafiken, vom Aufbau, vom Design, vom Namensfindung, von der Titelfindung. Und jetzt kommt das ganze Buch am 25. Oktober im ganzen Dachraum raus. Nicht nur bei uns in Österreich, sondern überall. Du kannst es online bestellen, du kannst es offline bestellen, du findest es in jeder Buchhandlung. Und das kannst du mit einem selbst verlegten Buch einfach nicht so leicht erreichen. Und da auch wieder haben sich Türen für mich geöffnet, weil ich Menschen gefragt habe, könnt ihr mich unterstützen, dass ich jemanden finde, der mir hilft, aus meiner Sprache ein Buch zu schreiben? Und könnt ihr mich unterstützen, einen Verlag zu finden, der perfekt zu mir passt? Und auch hier habe ich dann die perfekten Leute an die Hand bekommen und dadurch bin ich jetzt da auch reingelandet, wo ich jetzt bin. Jetzt haben wir alleine in den nächsten 3 Monaten 9 Presseauftritte nur wegen dem Buch. Die hätte ich gar nicht. Aber das Buch öffnet dir wieder neue Türen. Und deshalb keep it simple, ja, mach es so einfach wie möglich und lass dir nicht von anderen erzählen, dass das nicht funktioniert. Weil mir auch andere Autoren gesagt haben, Manuel, du kannst kein Buch einsprechen, du musst das selber schreiben, weil du musst das fühlen. Sag ich, ich fühle das viel mehr, wenn ich spazieren gehe und es einspreche, als wenn ich nur ein Wort da drinnen schreibe.
Ja, du sprichst so vieles an und ich glaube, das Wichtigste, wenn ich jetzt 2 Sachen zusammenfassen müsste aus unserem ganzen Interview, dann ist es dieses, erstens sich Hilfe holen, weil das so viele Menschen nicht machen, aus verschiedensten Gründen, und das sind aber auch Glaubenssätze und Erziehung hat auch was damit zu tun, dass wir uns so ungern Hilfe holen. Obwohl es, wie du schon sagst, da draußen 1000 Menschen gibt, die gerne helfen. Du musst sie nur fragen, weil sie können dir auch nicht helfen, wenn du nicht vorher fragst.
Genau, und die Amis sind uns da einfach viel voraus. Bei denen wird immer gefragt.
Ach, die sind uns auch voraus, was überhaupt das Unternehmertum an sich angeht und einfach mal Sachen ausprobieren. Und auch das Scheitern ist dort. Ich habe da irgendwann mal so einen Spruch gehört mit, wenn du nicht mindestens 10-mal gescheitert bist, nimmt dich eh keiner ernst. Und genau. Ich denke mir, es muss nicht 10-mal sein, aber allein dieses, wie oft ich Leute kennenlerne, die sich selbstständig gemacht haben, es hat nicht funktioniert und dann haben sie einfach für sich beschlossen, ja, dann ist es halt nichts. Und ich denke mir, nein, du lernst einfach daraus und machst es dann anders und baust irgendwie anders auf. Und das Zweite ist eben dieses mit dem Umfeld und seinen eigenen Weg zu gehen und sich nicht von anderen einreden zu lassen, was man kann und was man nicht kann. Ja. Das finde ich auch extrem wichtig und vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt kommen wir aber zu meiner letzten Frage, meiner Lieblingsfrage, und zwar, wenn du eine x-beliebige Person aus der Menschheitsgeschichte wählen könntest, mit der du einen Tag verbringst. Wer wäre das und vor allem warum?
Ganz klar, und da muss ich zum Beispiel jetzt überhaupt nicht nachdenken, weil ich sage, es gibt für mich ein unheimlich starkes Vorbild und das ist immer schon Steve Jobs gewesen, ja. Und wenn ich einen nehmen müsste, der noch lebt, wäre es Tony Robbins. Also das sind die 2 Menschen, wo ich sage, die würde ich nehmen. Warum Steve Jobs? Weil er mich unheimlich inspiriert hat. Ich trage halt jeden Tag weiß, weil ich mag kein Schwarz, ja. Aber der hat es wirklich geschafft, dass du dass er so wenig Entscheidungen wie möglich an einem Tag treffen muss und die Entscheidungen, die er trifft, mit 100% trifft. Und bei Tony Robbins ist es einfach, er ist Godfather of Coaching. Ja, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der mehr Coachings, der mehr Menschen begeistert hat als er und der größer ist als er. Und für mich ist es einfach faszinierend, einen Menschen zu sehen, der in einer Halle sein kann von 5.000 bis 10.000 Menschen und fühlen kann, wie es dir geht, ohne dass er mit dir spricht. Und das ist einfach Faszination pur. Da kriege ich jetzt schon Gänsehaut, weil ich kenne seine ganzen Seminare und Co. Und es ist einfach, das wäre für mich so, wenn ich die einen von den zwei hätte, wäre egal welcher von den beiden. Steve Jobs ist halt jetzt ein bisschen schwierig.
Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für dieses sehr, sehr fruchtbare Interview. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
Danke, danke. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen.
Pam, 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 lieber Manuel, danke für diesen tollen Input. Danke, liebe Silvia, für das tolle Interview. Ich bin sehr begeistert, es war total erfrischend. Genial fand ich persönlich, finde deinen eigenen Stil auf Basis des Wissens von deinem Mentor. Jeder Rückschlag ist eine neue Chance, eine sehr, sehr gute Einstellung, die jeder Selbstständige eigentlich braucht. Die persönliche Ausrichtung und Nähe zum Kunden schafft Vertrauen und Bindung, ein ganz wichtiges Thema. Deswegen setzen wir so auf Podcast. Ach ja, und Pausen bringen den großen Mehrwert. In diesem Sinne, wenn du deine Story in die Welt bringen willst, wenn du einen eigenen Podcast starten willst, melde dich bei uns und wir werden dich unterstützen. Vom Konzept bis hin zur technischen Umsetzung entwickeln wir etwas Einzigartiges. Und wenn du mehr über Casa Clou wissen willst, geh auf LinkedIn oder Facebook und folge uns in den Gruppen. Einfach Casa Clou eingeben und auf Liken klicken. Denke mal dran, sei der Komponist deines Lebens.